Dann einen wunderschönen guten Tag und jetzt kann man schon sagen guten Abend. Und ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Mein Name ist Frank Suchy. Ich komme aus der Nähe von Chemnitz in Lichtenau und bin das erste Mal bei euch und fühle mich hier richtig wohl. Die Präsentation bitte mal ein. Den Lobpreis macht ihr das immer so? Herrlich. 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 Also das ist, da geht der Himmel ein Stück auf. Also so wie ihr Lobpreis macht, das hält kein Teufel aus. Also das ist fantastisch. Also da ist was da. Der Geist Gottes ist da und das war also für mich auch körperlich spürbar wieder mal. Also das ist schon gewaltig. Und das Zeugnis, was jetzt eben gewesen ist, war für mich auch ganz interessant, das zu hören. So geht Wirtschaft im Reich Gottes. Das ist so. In der Welt geht es um Kaufen und Verkaufen. Im Reich Gottes geht es um Geben und Empfangen. Darüber könnte man den ganzen Abend reden. Aber jetzt ist die Frage an euch. Wir hatten einen wunderbaren Lobpreis. Wir hatten jetzt ein fantastisches Zeugnis. Es ist Samstagabend, es ist fantastisches Wetter. Wollen wir wirklich über Arbeit reden? Versuch's mal, ja? Schaue ich mal, ob ich euch an der Stange halten kann. Wie es, wie man ein Christ seinem Arbeitsplatz sein kann und wozu man eigentlich arbeitet. Aber am Anfang vielleicht mal ein paar Worte zu mir, wie ich zu diesem Thema komme. Ich befasse mich seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema, weil ich es einfach faszinierend finde, wie kann man als Christ am Arbeitsplatz, in der Wirtschaft Dinge tun, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und ich bin deshalb dazu gekommen aus folgendem Grund. Ich bin mit 24 Jahren erst zum Glauben gekommen. Ich bin in einem materialistischen Elternhaus aufgewachsen und ich war ein gläubiger Atheist. Was ist ein gläubiger Atheist? Er glaubt, dass Gott nicht ist. Und mein Glaube war, ich glaube nur das, was ich sehe, sprach der Blinde und fiel in die Grube. Und ich bin in so manche Gruben reingerutscht. Aber Gott hat mich gepackt über das Denken. Das wäre ebenfalls ein abendfüllendes Thema. Gott hat mir sich gezeigt und ist mir klar geworden, dass es Gott gibt, allein durch Denken. Das heißt, beim Studium sind so viele Fragen bei mir gekommen. Ich habe einen Abschluss als Maschinenbauingenieur, Ingenieurpädagoge, habe Lehrlinge und Schüler ausgebildet im Maschinenbau. Und da sind so viele Fragen bei Physik, technischer Mechanik, bei Pädagogik und Psychologie gekommen, dass es mir völlig klar war, dass das materialistische Denken einfach nicht bis zum Ende gedacht ist. Und Gott hat mich gepackt in einer ganz, ganz fantastischen Weise. Und jetzt gab es ein Riesenproblem. Ich habe mein Geld bekommen, um kommunistische Schülerpersönlichkeiten zu erziehen. Ich war nicht in der Partei, weil die Jungs und Mädels, die da drin waren, die waren mir nicht koscher, die waren mir nicht authentisch, die waren mir nicht ehrlich genug. Das war nicht mein Spiel. Aber ich war ein Marxist und ich war ein Materialist. Und bin Christ geworden. Jesus war richtig oder ist ja immer noch richtig in meinem Herzen. Und es gab ein Erlebnis in meinem Leben. Ich habe ja schon viel dann auch auf Arbeit gesprochen mit den Berufskollegen. Und die haben gesagt, der wird jetzt Christ. Und was ist denn das? Und was soll denn das da werden? Und eines Morgens bin ich auf Arbeit gegangen und habe gesagt, wisst ihr, jetzt ist was passiert. Ab heute glaube ich nicht mehr an Gott. Oh, haben sie gesagt, jetzt ist er endlich normal geworden. Ich sage, nein, ab heute weiß ich, dass es Gott gibt. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und dann war es für mich natürlich nicht mehr möglich, in dem alten System Pädagoge zu sein, wenn ich Jesus auf meinem Herzen habe und kann nicht drüber sprechen. Da kamen in kurzer Zeit drei Menschen zu mir. Der erste sagte, sag mal, warum machst du dich nicht selbstständig? Dann habe ich ausgelacht. Ich sage, was soll das? Ich habe weder Geld noch Räumlichkeiten. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Vergiss es. Unsinn. Kurze Zeit später kommt die zweite Person und sagt, warum machst du dich nicht selbstständig? Ich sage, was soll denn der Käse? Das ist wie, sprech doch mal Chinesisch oder so. Also geht nicht. Und als aber nach einer kurzen Zeit die dritte Person zu mir kam und sagte, sag mal, warum machst du dich eigentlich nicht selbstständig? Da dachte ich, habe ich schon zweimal gehört, hier muss Gott sprechen. Und hat es Gott geführt, dass ich zu DDR-Zeiten einen Betrieb gründen konnte zur Reparatur von Messgeräten. Und 1988, das sind jetzt 30 Jahre her, bin 30 Jahre jetzt Unternehmer. Und als die Wende kam, was ein Riesengeschenk für uns Deutsche ist, war für mich als Christ die Frage, jetzt bin ich als Christ Unternehmer in einem kapitalistischen System, wie geht das? Bin ich da jetzt ein Ausbeuter? War eine berechtigte Frage. Was ist denn gerechter Lohn? Wie kalkuliere ich denn einen Preis? Wie mache ich das? Ich hatte tausende von Fragen, nicht eine Antwort. Weil das System hat sich ja komplett gedreht und es war ja niemand da, den ich fragen konnte. Es gab auch keine Erfahrung in unserer Familie. Und da habe ich Leute kennengelernt bei Christen in der Wirtschaft und bin mit denen sehr eng befreundet, bis heute mit vielen, die dann gesagt haben, auch gerade in westlichen Bundesländern, ach Frank, komm mal rüber in unsere Firma, ich zeige dir das mal, wie wir Lager aufbauen, wie wir Kalkulationen machen, dies und jenes. Und das hat mir sehr geholfen. Und deshalb wurde ich dann auch angesprochen, hatte ich dort gute Kontakte zu vielen Leuten, in den Vorstand zu gehen von Christen in der Wirtschaft, war dann 11 Jahre lang im Vorstand von Deutschland und 5 Jahre lang erster Vorsitzender von Christen in der Wirtschaft bis 2013. Und da habe ich viel gelernt fürs Leben, im Glauben. Und wir haben dort einen Bereich aufgebaut, Wirtschaften auf biblischer Grundlage, wo sich leitende Angestellte, Unternehmer treffen und miteinander darüber sprechen, wie können sie denn Reich Gottes in der Wirtschaft bauen. Und da haben wir entsprechend Seminarunterlagen arbeitet und so weiter. Und dann hat Gott es weitergeführt, dass ich 2013 habe ich meinen ersten Vorsitz abgegeben an meinen zweiten, der ist es heute immer noch, Friedbert Gey, ein ganz fantastischer Mann. Und Gott hat es geschenkt, dass ich jetzt in 2 internationalen Vorständen bin. Ich bin Vice Chairman von Europartners. Wir kümmern uns um Evangelisation und Jüngerschaft in der Geschäftswelt in Europa. Und zusätzlich bin ich noch im Board, im Vorstand von CBMC International. Das ist eine weltweite Organisation, wo unser Büro ist in Tucson in Arizona. Und habe damit die Möglichkeit zu schauen und mit dabei zu sein, zu sehen, was Gott in der Wirtschaft weltweit tut. Das ist so spannend, was zurzeit in meinem Leben abgeht, dass ich es manchmal überhaupt nicht fassen kann, welche Möglichkeiten Gott geschenkt hat und welche Leute ich heute treffen darf und darf viel, viel tiefer hineinschauen. War jetzt gerade letzten Monat mal ganz kurz in Dubai, hatten wir abends ein Treffen gehabt mit christlichen Geschäftsleuten und da sagte einer dort, die Muslime bringen ihre Kranken zu uns, weil die wissen, dass wir für die beten und die werden gesund. Bloß mal so, was so sich so an verschiedenen Stellen da so stattfindet. Okay, dann let's go. Mal zum Inhalt. Was möchte ich heute bringen? Erstens, wie das Arbeiten überhaupt in diese Welt kam. Wer hat sich das mit der Arbeit einfallen lassen? Gibt es da manchmal so Momente, wo du sagst, wer ist denn auf diese Idee gekommen? Ich sage was dazu. Zweitens, was ist Arbeit eigentlich? Es ist im Grunde etwas ganz anderes, als was die meisten denken. Drittens, die Frage an dich, eine rhetorische Frage, bist du am rechten Platz? Und dann als viertes, das kommt ein bisschen langsam, hat es was mit Sachsen zu tun hier, dass das Reich Gottes so langsam reinkommt? Also, das Reich Gottes zum Arbeitsplatz bringen. Dann schauen wir mal rein, wie Arbeit in diese Welt kam. Meine Lieben, der Erfinder der Arbeit lässt sich nicht anders erklären, ist der liebe Gott. Und wer ein Problem mit den Arbeiten hat, muss mit dem lieben Gott reden, denn der hat es erfunden. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Gott segne sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische, die Vögel und alles Getier. Liebes Christenvolk, in der Bibel steht drin, dass ihr zu herrschen habt. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Ihr habt geistliche Autorität bekommen und an dem Platz, wo Gott euch hingestellt hat. Das ist nicht der Platz, den ihr euch rausgesucht habt, um viel Geld zu verdienen. Ich meine den Platz, wo Gott euch hingestellt hat, habt ihr geistliche Autorität und dürft in Umstände hineinsprechen. Ihr habt Macht bekommen zu herrschen, wo Gott euch hingestellt hat, als Volk Gottes. Dann schauen wir mal, dann steht weiter, und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Das ist Arbeiten. Bebauen und bewahren. Alleine dieses Wort im ersten Buch Mose ist ein Beweis dafür, dass das Wort Gottes echt ist. Vor über 4000 Jahren, oder wann das geschrieben wurde, vielleicht 6000, ich weiß es nicht genau, ich bin kein Theologe, hätte sich niemand einfallen lassen können und denken können, dass wir Menschen das schaffen können, für diese Erde eine Gefahr zu sein. Dieser Gedanke ist unmöglich gewesen damals. Alleine das zeigt schon, wie weit Gott schaut. Also die Aufgabe ist, zu bebauen und zu behüten. Das heißt, kreativ tätig zu sein und Verantwortung zu tragen. Das sind die beiden Dinge, die bei Arbeit dabei sind. Arbeit gehört zu den Menschen, seitdem Gott die Menschen geschaffen hat. Und jetzt müssen wir wissen, Adam hat kreativ gearbeitet, er war tätig und war ein Gärtner. Und er hat es geliebt, das zu tun, dessen bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wir wissen ja, oder wir sagen ja auch, Gott hat ja viele Namen und viele Bezeichnungen und Gott ist der Schöpfer. Sagen wir ja auch. Ja, warum? Weil er gestaltet Dinge. Und Jesus sagte ja, ich tue nur die Dinge, die ich meinen Vater tun sehe, und er wirkt bis auf diesen Tag. Das ist das Wesen Gottes, Dinge zu schaffen und zu wirken. So, und später ist dann so gewesen, als der Adam rausgeflogen ist aus dem Paradies, ist er kein Gärtner mehr gewesen, sondern plötzlich wurde er zum Bauern. Er hatte mit Unkraut auf dem Felden zu tun. Und im Schweiße seines Angesichtes musste er sein Brot essen. Meine Lieben, das müssen wir heute immer noch im Schweiß unseres Angesichts unser Brot essen, nur dass der Schweiß uns nicht mehr auf der Stirne steht. Der Schweiß hat sich gewandelt in Stress, in permanenten Stress. Das muss aber nicht so sein als Kind Gottes. Aber dieser Stress geht durch dieses gesamte Land, durch Europa, durch die Industrieländer hindurch. Und Stress, Zeitdruck und Hektik ist viel, viel, viel schlimmer für unseren Leib, für unseren Geist, unsere Seele als Schweiß. Arbeit, was ist das eigentlich? Und jetzt gibt es noch eine zweite Seite der Arbeit. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du sein Brot essen. Arbeit hat mitunter, ist auch anstrengend, ja, aber sie hat eine zweite Seite und diese Seite liebe ich. Nämlich Arbeit hat an sich etwas Göttliches. Wieso etwas Göttliches? Wenn der Vater im Himmel seine Kinder geschaffen hat, nach seinem Bilde, dann hat er Dinge, die seines Wesens entsprechen, in uns Menschen hineingelegt. Und wenn wir arbeiten, können wir Dinge, die in unseren Gedanken sind, transferieren hinein in die Realität. Ich will euch das mal erklären, wie das bei mir geht. Ich bin kein künstlerisch veranlagter Mensch, also ich kann nicht gut malen. Wenn jemand sagt, mal ein Pferd, würde er sagen, der Hund sieht aber blöd aus. Also singen nicht so gut, musizieren gar nicht, aber ich bin ein typisch deutscher Ingenieur mit allen Vorzügen und allen Macken. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal drüber nachdenke, dass wir ein neues Messgerät brauchen. Also ich habe den Sprung jetzt nochmal gemacht, habe angefangen in der Fertigung, also mit Reparatur, vor der Wende mit Reparatur von Messgeräten angefangen. Heute habe ich eine Firma mit 16 Mitarbeitern. Wir fertigen mechanische und elektronische Messgeräte, die wir weltweit verkaufen. Und das ist einfach meine Welt. das Material hinten reinkommt, in die Firma, in die Halle reinkommt. Wir haben CNC-Maschinen, drehen, fräsen, wird gelötet, geschweißt. Und da werden Messgeräte gebaut und die kommen, werden in die gesamte Welt geliefert. Und das ist einfach meine Welt. Noch lieber spreche ich über die Liebe Gottes. Aber das andere gehört zu mir. Und jetzt dieses Göttliche ist Folgendes. Wenn ich jetzt gerade überlege, könnte man was neues Messgerät bauen, nutze ich gern die Zeit, wenn ich mit dem Auto weit unterwegs bin. Und ich bin da auch viel deutschlandweit unterwegs. Und dann mache ich Folgendes. Dann nehme ich gern die linke Spur, weil das für mich die sicherste ist. Man muss nicht überholen. Es kann sein, dass wenn mal so ein frischer Porsche kommt, muss ich rübergehen. Ansonsten liebe ich die zwei vorn am Tacho. Die liebe ich einfach. Nachts ist es noch schöner. So, und dann sitze ich in meinem Auto und überlege, also wie könnte das neue Messgerät aussehen? Also dann nehmen wir einen Oberflansch, einen Unterflansch, das Messglied spannen wir so ein, das tun wir so abdichten, dies und jenes, und wie übertragen wir das auf den Zeiger, könnte man machen, wo ist das Problem, und das kann man ab 200 fantastisch machen. Ich habe schon viele 100.000 Kilometer weg, da hat noch nichts passiert. Und dann am nächsten Morgen gehe ich bei mir ins Büro, gehe ans CAD-System, zeichne das, was in meinen Gedanken, in meinem Herzen ist, gebe die Zeichnung in die Fertigung, die fertigen das nach den Zeichnungen, dann machen wir Mustergeräte und fertigen das. Was ist passiert? Etwas Göttliches. Ein Gedanke, der in meinem Herzen war, in meinem Geist drin gewesen, ist eine Vorstellung, die niemand anders gesehen hat, ist hineingebracht worden in das Materielle. Das ist Arbeit. Dass du Dinge, die du in deinem Herzen hast und die du siehst, dass du sie gestaltest, dass du das in das Leben hineinbringst. Und das ist eine Seite, die viel zu wenig betrachtet wird. Wisst ihr, Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. Und das ist etwas, was viele Leute viel, viel, viel zu wenig auf Arbeit im Blick haben. Mir ist sehr wichtig, dass meine Mitarbeiter, wenn sie auf Arbeit sind, diese 8 Stunden, nicht nur arbeiten, sondern in der Zeit auch leben, da sind, sich als Persönlichkeiten entwickeln können, ihre Gaben einsetzen können, um unseren Kunden zu dienen. Und das ist etwas Fantastisches und das machen Menschen gern, das lieben Menschen. Das andere Extrem, da sind wir Deutschen also auch ganz stark, dass viele sich über die Arbeit definieren. Indem sie sich über die Arbeit definieren, sagen sie, also wenn die Arbeit gut ist und ich Arbeit habe, dann bin ich etwas wert, weil ich etwas leiste. Wenn ich keine Arbeit mehr habe, dann brechen viele zusammen und verlieren den Sinn in ihrem Leben, weil die Arbeit schon fast etwas Religiöses ist. Und das ist komplett überzogen. Es wird gefragt, jemand, was hast du für einen Beruf? Was bist du? Und dann heißt, ich bin Krankenschwester. Okay, du bist Krankenschwester. Und dann verrate ich dir, du bist nicht Krankenschwester. Du übst den Beruf als Krankenschwester aus. Aber du bist ein Mensch, ein geliebtes Kind Gottes, wo Gott Gaben hineingelegt hat, wo Gott über dich nachdenkt und dir Gaben geschenkt hat, damit du ein Leben führst, so wie er es geplant hat. Und weil er einen Plan für dein Leben hat. Und in einer gewissen Zeit deines Lebens arbeitest du als Krankenschwester. Aber du bist keine Krankenschwester. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Wir dürfen uns nicht zu sehr mit unserem Beruf identifizieren. Wir dürfen ihn lieben. Wir müssen ihn treu ausführen. Aber du bist nicht dein Beruf, liebes Menschenkind in Deutschland. Denn dann gibt es auch nicht so viele Probleme und emotionale Abstürze, wenn es mit dem Beruf irgendwo mal ein Problem gibt. Das möchte ich einfach so am Rand mal mit dazu bringen. Arbeit ist etwas Fantastisches. Menschen können ihre Gaben einsetzen, können ihre Gaben entwickeln und der Charakter von Menschen wird geformt. Diese Gaben entwickeln. Wir haben in unserer Firma eine Mitarbeiterin, die hat bei uns im Haus einen Arbeitsplatz geschaffen, den gab es noch nicht. Ja, wir haben die Endkontrolle der Messgeräte immer von denen durchführen lassen, die die Messgeräte justieren. Und dann hat die Fertigungsleiterin nochmal drüber geschaut. Und dann haben wir eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die hat im Versand. Und plötzlich hat die Geräte gemerkt, dass manche Geräte nicht in Ordnung sind und hat ihnen die Fertigung zurückgegeben. Komplette Kompetenzüberschreitung haben die anderen so gesehen, ich nicht. Und da haben wir gemerkt, hey, wenn dort im Versand nochmal jemand eine Qualitätsendkontrolle macht, sind manche Dinge, die vornweg nicht aufgefallen sind, werden plötzlich klar und damit geht auch Reklamationsquote ratzbatz runter. Plötzlich haben wir eine Qualitätskontrolleurin im Versand, einen Arbeitsplatz, den wir vornweg nicht hatten. Sie setzt ihre Gaben ein mit einem liebenden Herz, weil sie dienen möchte. Sie ist noch kein Christ, aber auf der Liste Gottes. Halleluja! Charakter. Überall dort, wo Menschen miteinander arbeiten und zusammenstehen, gibt es Probleme. Nur bei mir? Nö, ne? Kennt ihr alles. Das ist völlig normal. Habt ihr in eurem Leben schon mal gemerkt, dass ihr immer wieder an den gleichen Stellen berührt werdet und ihr euch an den gleichen Stellen ihr immer wieder geärgert werdet? Wenn ihr das merkt, ab morgen ärgert ihr euch nicht mehr, sondern ihr sagt Halleluja. Warum? Weil ihr dann in der Schule Gottes seid. Ich möchte das an einem Beispiel erklären. Ich selbst zähle zu den Menschen, die freuen sich, wenn es ein bisschen schön ist. Also ich mag Streit nicht. Ich liebe Menschen und mag einen liebevollen Umgang mit Menschen. Das ist so eine Seite von mir. Die Seite hat aber einen negativen Bereich, nämlich das ist Harmoniebedürftigkeit und das ist nichts Gutes. Also ich möchte, dass immer Harmonie da ist und das ist nicht gut, weil damit Schwierigkeiten nicht klar genug benannt und ausgeräumt werden. Ich arbeite da seit Jahren dran, bin dort kein Meister, aber ein guter Geselle geworden. Und jetzt hatte ich einen Mitarbeiter, den mochte ich, wir waren nicht befreundet, aber ich mochte ihn, und er konnte mich abgrundtief nicht leiden. Er hat mir absolut die kalte Schulter gezeigt. Schon wenn er mich gesehen hat, war die pure Ablehnung in seinen Augen. Ich weiß das dann, später ist es deutlich geworden, dass es auch ein geistliches Problem war. Das heißt, die Art, wie ich denke, wie ich die Welt sehe, war für ihn ein kompletter Angriff. Aber das sei mal dahingestellt. Ich durfte lernen etwas, was ich ohne ihn nicht gelernt habe. Und ich bin diesem Mann so dankbar. Denn ich durfte lernen, mit Menschen liebevoll und wertschätzend umzugehen, auch wenn sie mich absolut nicht leiden können. 1. Korinther 13, die Liebe fordert nicht das Ihre. Und dort hat Gott mich in die Schule genommen. Und das war nicht einfach. Das hat mitunter richtig wehgetan. Aber wenn wir solchen so einen Weg gehen, werden wir ausgeheilt. Und wenn heute mir Leute begegnen, die mich im Prinzip komplett ablehnen, dann berührt mich das nicht mehr so. Durch diesen Prozess bin ich durch. Das heißt, ich bin damit weiter in die Freiheit hineingekommen. Weiche nicht zurück dort, wo du im Prozess der Veränderung bist, was Gott dir schenkt. Du magst auf dem anderen schimpfen, aber der ist nur ein Werkzeug dafür, dass du geschliffen wirst. Das möchte ich euch als Ermutigung mitgeben. Wisst ihr, Wirtschaft muss den Menschen dienen. Ich selbst habe den Beruf eines Unternehmers, weil ich etwas unternehme und ich bin ganz klar kein Kapitalist. Kapitalisten kümmern sich darum, Geld zu machen. Ich verdiene auch Geld, aber ich nutze dieses Geld als ein Werkzeug, das Unternehmen aufzubauen und ein Segen zu sein für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten und kann auch davon leben. Das ist ja auch okay. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist in Ordnung. Aber Wirtschaft muss den Menschen dienen. Das heißt, es geht darum, dass du deine Gaben, die du hast, nutzt, um den Kunden mit Produkten, mit Dienstleistungen, mit was auch immer, ein Segen zu sein. So hat Gott sich das vorgestellt. Arbeiten in der Wirtschaft ist ein gegenseitiges Problemlösen. Um mit dem Finanzamt kein Problem zu haben, brauche ich ein Steuerbüro. Die Autos sind so kompliziert geworden, sind keine Trabis mehr. Gott sei Dank. Den muss ich zum Service in die Werkstatt schaffen. Das heißt, ich selber kann das nicht machen. Die Werkstatt hilft mir, ein Problem zu lösen. Das ist Wirtschaft, so wie es gedacht ist. Gaben für den Dienst, für Menschen einsetzen und vom wirtschaftlichen Erfolg müssen alle etwas haben. Deshalb gibt es bei mir im Unternehmen auch eine gewinnabhängige Prämie. Das heißt, die Mitarbeiter haben sofort am Ende des Monats, das ist immer ausgehangen, in der Regel wöchentlich, sofort sehen sie, wo liegen wir vom Ertrag und wissen dann sofort, wie viel Prozent haben sie mehr Lohn drauf. Weil ich glaube, wenn es dem Unternehmen gut geht, soll es auch dem Mitarbeiter gut gehen, muss er was davon haben. Wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, müssen wir allen Gürtel enger schnallen und müssen zusehen, dass wir das Schiff auf Kurs halten. Und da müssen auch alle damit ziehen. So in der Richtung, das ist meine Sichtweise dabei. Und auch Lieferanten dienen. Es gibt keinen ethischen Grund, dass die Arbeitsplätze im eigenen Unternehmer wichtiger und wertvoller sind als die beim Lieferanten. Das heißt, ich gehe mit meinen Lieferanten bei Preisverhandlungen, bei Diskussionen, wie auch immer, nur in dem Maße um, wie ich es möchte, dass man mit mir umgeht. Und dadurch sind fantastische Partnerschaften entstanden. Aber, der Lieferant muss sich Mühe geben, dass ich in der Lage bin, durch seine Dienstleistung die besten Dienst an meinen Kunden weiterzugeben. Wenn da der Lieferant nicht mitspielt und mich darin blockiert, dann schaue ich nach einem anderen. Denn meine Aufgabe ist, dem Kunden zu dienen. Und für den Kunden ein Lieferant zu sein, ein Dienstleister zu sein, der für ihn ein Segen ist. Das ist wichtig. Und jetzt mal ein paar Worte aus der Schrift. Die Pläne des Fleißigen bringen lauter Gewinn, wer sich aber übereilt, hat nur Verlust. Also planen, Gedanken machen, behutsam mit dem Papa im Himmel sprechen. Gebet ist in der Wirtschaft, am Arbeitsplatz so wichtig. Der Geist Gottes möchte mit dir gemeinsam die Dinge tun. Und ich habe das an so vielen Stellen erlebt, dass ich frage und bekomme auch Antworten, was dran ist, bis hin zu Investitionen, wo wir Maschinen gekauft haben. Interessant, wer lässig ist in seiner Arbeit, ist ein Bruder des Verderbers, steht in den Sprüchen 18. Vor uns kam Thema Zeugen Jehovas. Ich achte sie sehr, meine Großmutter war dort mit in dem Club. Ich achte sie sehr für ihre Authentizität. Sie glauben etwas und das, was sie glauben, tun sie. Und zu DDR-Zeiten sind sie das dafür, was sie geglaubt haben, nicht zur Armee gegangen, sondern sie sind lieber ins Gefängnis gegangen. Vor solchen Menschen ziehe ich meinen Hut, weil sie ehrlich und authentisch sind. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Nicht alle Christen. Ich habe auch Christen in der Firma gehabt, von denen ich mich getrennt habe, weil die das Gefühl hatten, 8 Stunden in unserem Unternehmen arbeiten zu müssen, ist tote Zeit fürs Reich Gottes. Das ist der größte Blödsinn, den es gibt. Wir sind auf dieser Erde und geschaffen von Gott, um Dinge zu gestalten. Und das gestalten wir im Arbeitsprozess. Und im Arbeitsprozess arbeiten wir miteinander. Da gestalten wir Firmenkultur. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles. Und dort können wir zeigen, dass was wir glauben an Liebe, was wir glauben an Barmherzigkeit, wie wichtig uns Vergebung ist, wie es ist, Trage einer des anderen Last zu erfüllen, das Gesetz Christi. All diese Dinge lassen sich beim Bibellesen ganz einfach lesen und beim Händefalten im Gebetskreis wunderbar beten. Aber ob wir es wirklich leben, zeigt sich im Arbeitsprozess. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Frage aber, bist du am richtigen Platz? Arbeit, was ist so der Idealzustand? Und der Idealzustand ist, wenn ich meine Gaben einsetzen kann zum Dienen, wenn ich am Platz meiner Berufung die Dinge tun kann, die meiner Begabung entsprechen, und ich bekomme sogar noch Geld dafür. Gibt es sowas? Ich lebe so. Ich darf das tun, was mir richtig, richtig Spaß macht. Und das Schöne ist, ich kriege sogar noch Geld dafür. Ne, fantastisch. Und warum ist das so? Weil ich an dem Platz bin, wo Gott mich hingestellt hat. Und weil es mir an meinem Herzen liegt, dass die Dinge aufwachsen, was Gott möchte. Aus diesem Grunde ist das so. Und jetzt möchte ich euch einen wirklichen Geheimtipp geben aus dem Philipper 2. Da ist eine Versicherungspolice drin. Wir hatten vorhin kurz schon drüber gesprochen. Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ich liebe das. Wisst ihr, was das bedeutet? Hat niemand in der Welt, haben nur wir Christen. Wisst ihr, was das bedeutet? Gott schenkt dir zwei Dinge, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das heißt, du darfst dir Zeit für dich nehmen, in die Stille zu gehen und mal zu hören, was in deinem Herzen ist. Was möchtest du wirklich? Was ist es, was dich umtreibt, wo du von früh bis abends bloß drüber nachdenken könntest? Wo sind Dinge, wo du eine Not bei anderen Menschen siehst und nur du bist in der Lage, das wirklich zu lösen und anderen dabei zu helfen? Was sind die Dinge, wo andere sagen, hey, das kannst du aber gut, kannst du mir dabei helfen? Was ist in deinem Herzen tief drin? Was möchtest du, was in deinem Leben aufwächst? Und wenn du es gefunden hast, diesen Diamanten in dir, und du weißt, und das ist es, und es ist das, was Gott in dich hineingelegt hat, hast du hier eine kostenlose Versicherungspolice, wo Gott sagt, und wir machen das, das funktioniert. Und auch ich habe das in meinem Leben an vielen, vielen Stellen erlebt. Gott schenkt beides, das Wollen, und wenn es sein Wollen ist, was er in dein Herz hineingelegt hat, ist das Vollbringen. Und das ist genau das am Anfang, was du gesagt hast. Umso näher wir beim Herrn dran sind, umso mehr kommen wir an Freiheit. Und wenn ich die Dinge tun kann, die er in mich hineingelegt hat, dann bin ich ein absolut freier Mensch. Wenn diese Dinge sich aber nicht entwickeln können und ich muss Dinge machen aus Feigheit, weil ich nicht Nein sagen kann oder aus falschem Denken heraus, mach Dinge, die nicht zu mir gehören, die nicht mein eigenes sind, dann leide ich darunter, was selbst Leute dann auch psychisch krank werden, weil sie merken, mich zerreißt es innerlich, ja, weil du nicht dort bist und nicht das tust, was Gott von dir möchte. Wenn du im Fluss bist von dem in deinem Leben, was Gott möchte, dann hast du in dir das Gefühl, ich bin angekommen. Du hast, wir als Christen, wir haben das Privileg der Gewissheit des Weges. Ich weiß, welcher Weg vor mir liegt. Ich weiß, was dran ist in der nächsten Zeit. Und ich sehe die Dinge innerlich, was aufwachsen wird. Manchmal bin ich erstaunt auch, ist völlig klar. Aber diese Gelassenheit ist etwas, was uns gehört. Es steht geschrieben im Neuen Testament, für mein Volk ist eine Ruhe vorhanden. Und es steht im Neuen Testament, der Teufel weiß, dass er nicht viel Zeit hat, deshalb macht er Hektik. Hektik kommt immer von der anderen Seite. Friede und Gelassenheit. Ja, zum Schluss dann noch was zu sagen. Das ist das, was von Gott kommt. Zu dem Thema Berufung, Vision und Planung, Lebensplanung wird viel gesprochen und ich habe meinem Verständnis nach diese drei Begriffe mal geordnet, und das möchte ich nur mal ganz kurz darauf eingehen. Die Berufung ist der Platz, wo Gott dich hinstellt. Eine Vision in deinem Herzen ist ein Bild, ein abgeschlossenes Bild von der Zukunft, was an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat, am Platz deiner Berufung, was dort aufwachsen wird. Und Lebensplanung ist die Frage, welche Schritte du gehst, damit deine Vision umgesetzt wird an den Platz deiner Berufung. Beispiel. Jemand hat die Berufung, Lehrer zu sein oder Lehrerin zu sein. Was ganz Fantastisches. Und weil die Berufung, Lehrer zu sein, da ist, ist dann mal zu schauen, welche Vision hast denn du in deinem Herzen? Wovon träumst denn du, Lehrer zu sein? Und plötzlich könnte es sein, ja, ich möchte, dass die Kinder liebevoll aufwachsen, dass sie fit gemacht werden für das Leben und dass sie in das Leben so hineinkommen, dass sie selber mal ihre Berufung finden und anderen Menschen dort weiterhelfen können. Ja? Könnte jetzt so eine Vision sein, ein Traum sein, wo jemand sagt, und deshalb will ich Lehrer sein. Ganz prima. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Welche Schritte sind zu gehen, damit diese Vision in Existenz kommt? Da ist entsprechende Verhaltensregeln sind aufzustellen, entsprechende Dinge sind zu schulen, es ist eine entsprechende Herzenswärme den Kindern gegenüberzubringen, dass die also auch wenn sie ihre Sorgen haben, sich anvertrauen können, dass man ihnen hilft, dass man ihnen Mut macht. Lehrer in Europa und in Deutschland, die nehmen als erstes einen Stift und suchen Fehler und das ist ein riesengroßes Problem. Über einen großen Teich bei den Amerikanern ist es ein bisschen anders. Die machen denen so viel Mut. Wir denken manchmal, die spinnen nicht. Die entwickeln sich halt anders an dieser Stelle. Hey, du bist in unserer Familie, du bist ein Amerikaner, du hast die Möglichkeiten, die Welt ist offen, du schaffst das und in dir sind so viele Gaben drin und Gott segne dich und geh du vorwärts. Das ist für die völlig normal, dass sie so mit ihren Kindern reden, dass sie sich gegenseitig Mut machen und nicht als erstes Fehler suchen. Dieses Fehlersuchen bedeutet immer Angst zu haben, ich mache einen Fehler. Wenn du jemanden Mut machst und herausforderst, der wird sagen, hey, wo steht das nächste Klavier? Ich will es probieren. Geht was schief? Vielleicht nicht gerade schön, aber da geht die Welt nicht unter, dann machen wir den nächsten Schritt. Da haben wir was gelernt dabei. Und das ist eine Denke, die bei uns noch viel, 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 viel mehr wachsen muss, wenn wir bestehen wollen. Und jetzt möchte ich zum Abschluss etwas sagen über das Reich Gottes, wie wir das an den Arbeitsplatz bringen können. Wisst ihr, ist jemand Christ oder kein Christ und ist auf Arbeit, hat vielleicht eine verantwortungsvolle Position, hat vielleicht ein Unternehmen, wie auch immer, auch ohne verantwortungsvolle Position, ist oft kein Unterschied zu erkennen, ob jemand ein Christ ist oder nicht. Da sagt man, ja, gut, die Christen, die sind erstmal alle lieb. Was macht da den Unterschied aus? Würde ich überhaupt nicht sagen. Ich habe Leute, Mitarbeiter in der Firma, die sind keine Christen und die sind herzensgut. Christen, die geben Geld. Danke für das Beispiel, kein Christ und da wachsen mal locker 3.000 drüber. Wo ist das Problem? Na, wenn die Tochter kein Auto haben will, die Kohle muss ja irgendwo hin. Was ist denn nun der Unterschied im Wirtschaftsbereich, im Arbeitsplatz, ob jemand Christ oder nicht Christ ist? Gar nicht so einfach. Wäre es eigentlich gut, dann mit Kleingruppen zu arbeiten? Geht heute Abend nicht, völlig klar. Aber ich will es euch sagen, was es ist. Ein Christ möchte mit seiner Arbeit dazu beitragen, dass Gott Freude hat an dem, was er tut. Und das ist, meine Lieben, das ist gelebte Dankbarkeit. Gelebte Dankbarkeit. Gott hat mich an so vielen Stellen so fantastisch geführt. Er hat mich mit 24 Jahren herausgezogen aus dem Sumpf des Unglaubens und hat mich zu seinem Kind gemacht. Meine Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Ich möchte mit dem, was ich tue, dass ein Lächeln auf den Lippen vom Papa ist. Wisst ihr, das ist meine Motivation. Natürlich verkaufen wir Messgeräte, machen Umsätze und Gewinne, das ist klar. Aber Zahlen motivieren mich überhaupt nicht. Ich möchte Dinge tun, die eine Relevanz bis in die Ewigkeit hinein haben. Ich möchte die Firma gestalten in einer Weise, dass auch wenn andere sagen, okay, an Gott kann ich nicht glauben, aber es war eine wertvolle Zeit, mit euch zusammen sein zu können. Und wenn so etwas ist, dann bekomme ich eine tiefe Zufriedenheit und ich merke, dass das, was ich tue, hat Sinn. Gibt es etwas Größeres? Habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Kolosser 3, und alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, den Vater, durch ihn. Dort hat es der Paulus geschrieben an die Kolosser. Und deshalb ist so die Frage, wie attraktiv ist ein Unternehmen außer Sicht der Kunden? Ist das ein Problemlöser? Nur dann, wenn es Probleme löst, hilft und dient, hat es am Markt eine Existenzberechtigung. Unternehmen wachsen, Unternehmen gehen runter. Das ist der Lauf der Zeit. Die Postboten in den USA, die so mit der Trompete durchs Land gezogen sind und haben die Post ausgetragen, Die armen Burschen haben ihre Arbeit verloren, weil es dann die Telefonistin gab und der Funk wurde eingesetzt. Und später haben die Telefonistin all ihre Arbeit verloren, weil es das Faxgerät gab. Und später haben die Firmen Riesenprobleme bekommen, die Faxgeräte herstellen, weil wir heute alles per E-Mail machen. Das ist der Lauf der Zeit. Man muss nur mitbekommen, ob man zu früh oder zu spät ist. Und da hat man, dafür haben wir den Geist Gottes, dass er uns hilft und uns Weisheit gibt. Und sagt, bau mal die Dinge auf, geh mal in die Richtung vorwärts. Und deshalb müssen wir mit dem Papa reden. Oft heißt es ja, wie hat Gott sowas zugelassen? Hast du ihn vorneweg mal gefragt? Das ist dann die Gegenfrage. Warst du vorneweg mit ihm im Gespräch? Ist es denn der Weg, wie er dich geleitet hat? Zum Schluss immer auf Gott zu schimpfen, das ist einfach. Und dann ist jetzt, und jetzt, wir leben gerade in einer Zeit, und das ist auch schön so, dass viel Fachkräfte gesucht werden, dass viele, viele Leute in Arbeit sind. Ich finde das richtig gut. Aber wenn jemand wirklich eine arbeitsplatzerhaltende Maßnahme haben möchte als Arbeitnehmer, dann ist es genau das Gleiche. Er muss dem Unternehmen dienen. Er muss ein Problemlöser sein. Wenn du dem Unternehmen Sorgen und Probleme machst, dann schaufelst du dir im Prinzip deine eigene Arbeitslosigkeit. Entscheidend ist, dass du dem Unternehmen hilfst, dem Kunden bestmöglich zu dienen. Und das ist unsere Christenpflicht. Wenn du natürlich im Unternehmen bist, was Werte lebt, die unseren Werten und den Werten des Vaters im Himmel entgegenstehen, dann muss man schauen, ob man dort irgendwas tun kann, ob es Veränderungen gibt. Wenn Veränderungen nicht möglich sind, dann sage ich immer, ein Unternehmen muss es auch wert sein, dass ein Mitarbeiter dort tätig ist. Wenn es das Unternehmen nicht wert ist, weil sie im Prinzip krumme Sachen machen, dann darf man ganz fröhlich in Absprache mit dem Papa ganz fröhlich die Bahn ziehen. Ja? Aber ein Mitarbeiter muss es auch wert sein, in einem Unternehmen arbeiten zu dürfen. Das heißt, wenn ein Unternehmen Werte hat, eine ordentliche Firmenkultur hat und da ist jemand drin als Stänger und lässt sich einfach nicht korrigieren, dann muss er raus. Auch als Christ sage ich das, weil der Hirte hat eine Verantwortung für die gesamte Herde und nicht nur für einen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, wenn ein Mitarbeiter so denkt, dann machen zwei was falsch. Erstens mal, die Jungs haben nicht gelernt, selbstständig zu arbeiten und vielleicht hat der Chef einen Fehler gemacht, weil er sie nicht zum selbstständigen Arbeiten angehalten hat. Also wir haben dort eine Firmenkultur aufgebaut und auch eine Organisationsstruktur, die es mir eben erlaubt, fürs Reich Gottes in verschiedenen Organisationen arbeiten zu können. Und da bin ich viel unterwegs und da gehört es dazu, dass ich Menschen also so entwickle, dass dort die Arbeit in einer guten Weise getan wird. So, und deshalb heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er ernten. Dieses Gesetz ist ein geistliches Gesetz, was funktioniert, egal ob jemand Christ ist oder nicht. Das ist wie die Schwerkraft. Und wenn der das Ding hier bezahlt, ne, hat er ja gesagt, ne, macht er das, was auf dem Herzen Gottes ist. Und ob er an Gott glaubt oder nicht, was er sät, wird er ernten. Der wird dafür gesegnet sein. Und es sind so viele Christen, die auch in ihrem Herzen da total eng sind, total eng. Und wundern sich, warum gibt Gott mir nicht mehr, gibt mir nicht mehr. Warum soll er es denn machen? Saat und Ernte ist ein Gesetz. Gott ist unser Versorger und deshalb sollt ihr nicht sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach all dem trachten die Heiden. Also das Thema, habe ich genug, ist nicht unser Problem. Das ist das andere, das Problem außerhalb der Gemeinde. Ganz klar, es ist nicht unser Thema, weil der Vater im Himmel uns versorgt. Das hat er zugesagt. Aber was ist es? Der Schritt dazu ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Du bekommst, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, alles das, nicht was du willst, alles das, was du brauchst. Das kann sein, es ist viel, viel mehr, als du willst. Es kann sein, es ist weniger, als du willst. Aber es ist das, was du brauchst, um damit du in deinem Leben den Plan erfüllen kannst, den Gott für dich vorgesehen hat. Gott hat für jeden ein unterschiedliches Maß. Schau nicht neidisch auf den, der mehr hat. der mehr hat, hat vielleicht auch größere Lasten zu tragen. Also das möchte ich immer mal euch dazu ermutigen. Und jetzt ist aber die Frage, wenn man das so hört, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das lässt sich so leicht lesen, kommt auch oft in Predigten, aber wie mache ich denn das? Trachtet nach dem Reich Gottes, jetzt suche ich irgendwo, wo ist es denn und wie geht das? Vorsicht, dass wir jetzt in irgendwelchen Worthülsen, frommen Worten oder theologischen Begriffen drin bleiben, die Leute von außen nicht verstehen können. Das nützt uns nichts. Und deshalb schauen wir mal weiter, was der Apostel Paulus an die Römer geschrieben hat. Dort beschreibt er nämlich, was das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken. Machen wir alle gern, ist okay, hat nichts mit dem Reich Gottes zu tun, ist für unseren Leib und wir genießen das. Total okay. Aber es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, Gerechtigkeit ist die, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist und hat unseren Tod gestorben und wir sind in der Taufe mit ihm auferstanden und wenn du an Jesus glaubst, bist du vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist die Gerechtigkeit. Und du hast Gerechtigkeit nicht mit dem, was du tust, sondern du bist gerecht vor Gott, wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass du deine Schuld niedergelegt hast am Kreuz und sein Blut dich reingewaschen hat. Und weil du Glied an seinem Leib bist, sein Blut durch deinen Leib fließt. Und weil du gereinigt bist und weil der Geist Gottes in dir ist und weil er dich formt und verändert. Und manchmal ist das auch dieses Formen und Schleifen vom Geist Gottes nicht immer angenehm. Aber wenn du durch den Prozess durch bist, bist du gestärkt. Okay, ist die Gerechtigkeit. Jetzt geht es aber weiter. Friede und Freude im Heiligen Geist. Meine Lieben, das Reich Gottes, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, trachte danach, dass du in Frieden und der Freude im Heiligen Geist bist. Du stehst früh auf, du hast deine Losung gelesen, die Losung hat dir Mut gegeben. Ach, tschakka, jetzt geht's los. Gehst mit Freude hinein und plötzlich begegnet dir jemand, der ist an dem Morgen schlecht aufgestanden. Kommt an dir vorbei, macht irgendeine dämliche Bemerkung und plötzlich krümmt sich dein Magen. Friede und Freude fliegen davon wie zwei Tauben. Was ist passiert? Du hast dich aufgrund dessen, weil jemand anders ein Problem hat, aus dem Reich Gottes rauskicken lassen. Weil das Reich Gottes ist ja Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, immer wenn Friede und Freude in deinem Herzen drin ist, Friede und Freude von Gott, ist ein Unterschied zwischen Freude und Spaß, möchte ich mal nur sagen. Viele in dieser Welt schauen nach Spaß. Spaß und Freude sind komplett verschiedene Dinge. Spaß ist meistens auf Kosten anderer. Freude ist das, was der Geist hineinlegt. Wenn wir Freude untereinander haben, haben wir alle was davon. Beim Spaß geht es meistens auf Kosten von jemandem. Also, Friede und Freude in deinem Herzen ist genau das, was Gott sich wünscht, dir zu geben. Und wir flüchten oft davon. Und in diesem Prozess der Veränderung stehe ich schon seit Jahren drin, bin dort auch noch kein Meister, aber schon ein guter Geselle geworden. Das heißt, ich bin in dem Prozess zu lernen, dass meine Gefühle nicht mehr beeinflusst werden von den Umständen. Und darin bin ich kein Meister. Und es gibt Dinge, wo ich mich darüber ärgere plötzlich wieder, über etwas, was ich eigentlich gar nicht ändern kann. Und dann kommt der nächste Ärger, das ist der über mich selber. So, auf die Nase gefallen. Das Match hast du jetzt verloren, auf zum nächsten Kampf. Es soll ja in unserem Herzen und in unserem Leben, in unserem Geist, soll Frucht wachsen. Jesus hat nie gesagt, nie, macht ja keine Fehler. Hat er nie gesagt. Er hat gesagt, ihr sollt treu sein, egal wo du bist und egal welchen Weg du noch vor dir ist. Aber dort, wo du heute bist, musst du treu sein. Und es wird nichts anderes verlangt, Treue. Und dass Frucht wächst. Was ist Frucht? Galater 5, 22. Könnt ihr nachlesen. Da ist Liebe, Friede, Freude. Ich nehme mal nur die ersten drei, die Zeit rennt davon. Liebe, Friede und Freude. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, das ist die beste Botschaft dieser Welt. Wenn du gehorsam bist dem, was Gott von dir möchte, wenn du in der Spur bist, wie er für dich geplant hat, und du lässt es zu, dass der Geist Gott dich verändert, dass du von Neuem geboren bist durch den Heiligen Geist, dann wächst in dir als erstes Liebe, Friede und Freude. Jetzt sag mal, wer hat den größten Nutzen davon? Du selber. Meine Lieben, genau das ist Reich Gottes und das hat keine Religion dieser Welt. In deinem Herzen wächst Liebe, Friede und Freude, wenn du dich ausstreckst und formen lässt von Gott. Aber das ist ein Prozess, wo du aktiv Ja sagen musst. Und dann entsteht in deinem Leben etwas Fantastisches. Und andere kommen zu dir und fragen, sag mal, warum bist du so locker und gelassen in dieser Situation? Wie schaffst du das? Andere würden schreien. Und dann kannst du sagen, und das ist oft die Antwort von mir, ich weiß, dass auf mich jemand aufpasst. Es ist kein Problem. Ich weiß, ich bin in der Hand Gottes. Und wenn es jemand ganz von draußen ist, dann sage ich nicht, ich bin in der Hand Gottes, sondern sage ich, ich weiß, dass jemand auf mich aufpasst. Und er weiß genau, was ich meine. Und da gebe ich immer Obacht, möglichst keinen frommen Begriff oder sowas zu bringen, sondern so zu sagen, dass der Gegenüber das versteht. Das ist dieser Ordner, Wirtschaften auf biblischer Grundlage. Wer unter euch Führungskraft ist, Unternehmer, leitender Angestellte und hat Interesse, in so einer Gruppe mitzuarbeiten, darf mich gern ansprechen. Christsein am Arbeitsplatz, wozu arbeiten wir eigentlich, habe ich versucht, mal so ein paar Gedanken euch rüberzugeben, mal ein bisschen sensibel zu machen, dass der Arbeitsprozess etwas ganz, 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 ganz Wichtiges ist. Es ist das Missionsfeld dieser Zeit. Ich wünsche mir eine Mobilisation der Christen, die in der Wirtschaft und in der Gesellschaft tätig sind. Und dass wir dort wirklich Licht und Salz sind. Wir haben die Möglichkeit, die Liebe Gottes zu Menschen zu tragen, die ihren Fuß nicht über eine Kirchentür, über eine Kirchenschwelle bringen oder in eine Gemeinschaft gehen oder zum Lobpreisabend gehen. Aber wir gehen zu denen. Und das wünsche ich mir, dass da eine Mobilisation entsteht, dass wir wissen, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt und dass wir den Menschen in Liebe begegnen, dass wir ihnen Barmherzigkeit begegnen, dass wir was von Vergebung wissen. Wie heißt das bei der einen Frau, die Jesus gesalbt hatte und Jesus sagt, weil ihr viel vergeben ist, liebt sie viel. Wenn dir am Ansatz klar ist, was dir vergeben ist in deinem Leben und welche Position dich Gott hineingestellt hat, dann kannst du nur barmherzig mit dem anderen umgehen und kannst, auch wenn er schwierig ist, nur mit einem Herz von Barmherzigkeit ihm begegnen und ihm helfen und ihm ein Segen sein. Wer an diesen Punkt in einer viel engeren Beziehung mit Jesus und dem Heiligen Geist vorwärts gehen möchte und wer dort in dieses Abenteuer des geistlichen Lebens immer weiter hineingehen möchte oder vielleicht sagt, das ist für mich jetzt der Punkt, ja, ich will mit Gott ernst machen. Wer das möchte, bitte ich mal aufzustehen und ich werde für euch beten. Niemand schämt sich, ich stehe schon vorne. Also der Erste steht schon, ne, braucht niemand schämen. Das ist einfach nur ein Schritt in die Freiheit. Das heißt, wer so einen Schritt gehen will und zeigt das auch, dann kann er von den anderen auch mal erinnert werden. Hey, du hast ja mal festgemacht. Oh, stimmt, kann nur eine Hilfe sein. Also möchte jemand, dass besonders dafür gebetet wird? Wenn nicht, ist gar nicht schlimm. Ihr dürft auch gern dann zur Seelsorgegruppe oder dürft auch mich gern ansprechen. Wir haben Zeit für euch. Recht herzlichen Dank für eure Geduld. Der Herr segne euch. Amen.